Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarimi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal.
Und ich bin Yassi.
Hallo.
Heute reden wir über ein sehr schönes, spezielles Thema, das ich mit einer Freundin tatsächlich letztens diskutiert habe. Und eins, wozu, glaube ich, relativ viele Menschen auch relaten können. Vor allen Dingen die, die sogenannten Migrationshintergrund haben, wie wir. Und zwar geht es um dieses Gefühl oder subjektive Gefühl vielleicht auch einer gewissen, Rechtfertigung bzw. Bringschuld, die viele unserer Eltern, die zugewandert, eingewandert sind oder ältere Generationen, die eingewandert sind, verspüren.
Was meinst du mit Bringschuld, Yassi?
Also, es geht, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, was ich damit wirklich meine, weil Bringschuld ist wahrscheinlich einfach das falsche Wort. Aber mittlerweile sind ja in Deutschland fast 20% der Menschen, die hier leben, haben einen Migrationshintergrund. Und immer mehr Menschen, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch oft so geredet habe, die so eine Historie haben in der Familie, die erzählen mir auch von ihren Eltern zum Beispiel, ne, wenn man einfach mal Smalltalk habt. Und ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich da draußen alle, wenn die Eltern irgendwie mal krank sind oder so. Und es geht darum irgendwie, dass sie zum Arzt müssen oder was weiß ich was. Dann ist es ganz oft bei Menschen, die irgendwie Migrationserfahrung, Migrationshintergrund haben, so, dass die ältere Generation so sagt, so, ach nein, ich will niemandem zur Last fallen, ich gehe jetzt noch nicht zum Arzt und so. Wir Perser würden wahrscheinlich sagen, die sind so sehr torofi. Stecken ihre eigene Gesundheit so ein bisschen zurück oder stellen sich so ein bisschen hinten an, haben das Gefühl, sie müssten zum Beispiel mehr leisten oder so als andere oder müssten noch kränker sein, um quasi eine Rechtfertigung zu haben, zum Arzt zu gehen. Weißt du, sowas meine ich, dieses Gefühl. Also ich habe voll oft das Gefühl, wenn ich mit Menschen, die irgendwie migrantischen Hintergrund haben, redet, dass die total relaten können, was so die ältere Generation angeht, dass die halt immer so ein gewisses Gefühl von wir müssen uns beweisen haben und aber auch so jetzt besonders in Bezug auf Gesundheit, so ja, wir wollen jetzt mal nicht so ein großes Fass aufmachen. So, ist schon total toll, dass wir hier Krankenversicherung haben, aber wir wollen das jetzt nicht zu viel nutzen. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich kenne das tatsächlich auch nur von älteren Generationen, also von unserer Generation. Und ich nehme uns jetzt mal beide in eine Generation. kenne ich das nicht, um ehrlich zu sein. Also ich habe zum Beispiel nie dieses Gefühl gehabt, dass ich irgendwie nicht mehr beweisen müsste oder so. Aber von meinen Eltern kenne ich das tatsächlich auch. Also mein Papa hat mir dann immer zum Beispiel erzählt, der hat ja hier studiert, dass er das Gefühl hatte, er musste immer so viel lernen, dass er immer eine Eins bekommen hat, damit die Professoren ihn eher ernst nehmen, weißt du? Weil er hatte ausländischen Background und die anderen Studierenden waren vielleicht einfach Deutsche ohne Wurzel. Und
ohne Wurzel.
Er hatte das Gefühl, dass er quasi doppelt und dreifach lernen musste, um eben auch so bewertet zu werden wie nicht ausländische Studierende.
Ja, absolut. Also ich meine, das war natürlich auch früher einfach so, ne? Dass Menschen, die also das erzählen meine Eltern auch, dass Menschen, die Migrationshintergrund hatten oder, weiß ich nicht, nicht klassisch als quasi Gastarbeitende oder so hier hingekommen sind, dass die halt beweisen mussten, warum sollte man einer deutschen Person diesen Job nicht geben, sondern jemanden, der zum Beispiel Iraner ist oder Iranerin und keinen deutschen Pass hat. Und so ist glaube ich, auch immer noch so in der deutschen Gesetzgebung so, dass Menschen, die zum Beispiel jetzt noch keinen deutschen Pass haben, dass die es wirklich um einiges schwerer haben, einfach Arbeitsplätze zu finden, weil der Arbeitgeber rechtfertigen muss, warum er jetzt nicht zum Beispiel jemanden, der, keine Ahnung, gerade einen Job sucht und Deutscher ist, mit deutschem Pass und, weiß ich nicht, zum Beispiel Bürgergeld oder sowas bekommt, warum der jetzt diesen Job eher bekommen sollte als jemand, der vielleicht vor einem Jahr nach Deutschland migriert ist oder so. Also ich kenne das aber auch von, ja, also nicht, dass ich das Gefühl gehabt hätte, aber ich habe so oft auch von älteren Generationen gehört, so, wir mussten uns immer extra anstrengen. Wir mussten gut, also noch besser als die anderen sein, um irgendwie Jobs zu bekommen und Chancen zu bekommen.
Oder einfach um gesehen zu werden. Einfach nur um gesehen zu werden.
Genau, dass ich das schon auch ein bisschen, also ich schon auch so ein bisschen, glaube ich, für mich selber auch mit internalisiert habe, dieses Gefühl von, man muss echt immer sehr, sehr gut sein, um gesehen zu werden. Weißt du? Ja, ist vielleicht irgendwie so ein bisschen was ich davon mitgenommen habe. Es gibt aber tatsächlich auch Studien, die besagen, dass Menschen, die Migrationsstatus haben, um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Arztgeschichte, habe ich mich nämlich eingelesen, dass Menschen mit Migrationsstatus, abhängig natürlich auch von ihrem Bildungsniveau und ihrem Sozialstatus, deutlich seltener zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Finde ich voll krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so wirklich so Studien gibt, die das so unterstreichen, was ich so gefühlt habe.
Also ich glaube, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Allein der, wie du schon sagst, Bildungsstand. Mhm. Stell dir vor, jemand spricht nicht so gut Deutsch, obwohl die Person seit 20 Jahren im Land ist. Die trauen sich ja ganz oft nicht. Ich weiß nicht jetzt genau, du hast dich besser eingelesen, du weißt, was die Gründe sind, aber das ist so jetzt das erste Gefühl, was ich habe, als ich das eben von dir gehört habe. Einfach dieses, dass sie sich nicht trauen, weil sie eben der Sprache zum Beispiel nicht mächtig sind.
Ja, erstens das, daran liegt es auch auf jeden Fall, also das sagen diese Studien auch. Kommunikation ist ein Riesenpunkt, aber auch, also nicht nur jetzt diese klassische sprachliche Kommunikationsfähigkeit, also zum Beispiel Deutsch zu sprechen oder dass die Ärzte, Ärztinnen dann zum Beispiel nicht gut Englisch zum Beispiel auch sprechen, was weiß ich, das kann natürlich auch sein, aber eben auch sowas wie interkulturelle Kommunikation, also Menschen, die zum Beispiel, das fand ich wirklich krass, weil es einfach so Sinn macht, aber man darüber einfach nicht nachdenkt, wenn man es nicht irgendwie so schwarz auf weiß liest. Menschen, die zum Beispiel aus einer kollektivistischeren Gesellschaft kommen, also die Gemeinschaft vor das Individuum stellen. Und dazu würde ich zum Beispiel den Iran, andere asiatische Länder, ne, den mittleren Middle East und was weiß ich was, würde ich schon sehr dazu zählen. Diese Menschen denken ganz oft erstmal bei so einer ärztlichen Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel, ich stecke erstmal zurück, damit andere, damit die Gemeinschaft quasi mehr Platz hat. Die stellen sich als Individuum zurück, weil sie halt einfach aus dieser eigentlich kollektivistisch geprägten Gesellschaft kommen.
Jetzt, wo du es gesagt hast, können wir nochmal kurz erklären, also individualistische Länder sind zum Beispiel die USA, Kanada, Deutschland, England, während zum Beispiel, du hast es eben schon kurz gesagt, südostasiatische Länder oder auch zum Beispiel Indien oder China kollektivistisch geprägt sind. Und ich glaube, dass wenn man mal so in der History ein bisschen weiter zurückgeht, wenn du mal auf diese alten, I don't know, Länder, in denen es so richtige Stämme vielleicht auch noch gibt oder ne, so die so eine krassere Gemeinschaft haben als diese Industrieländer, wie wir sie hier im Westen kennen. Ich glaube, da ist es heute noch genauso, weil eben, ne, die denken ja immer nur an die Gesellschaft, an deren Gruppe, Gruppierung, an das Volk, während wir hier in den westlichen Ländern ja eher denken, ich zuerst, also viele, nicht alle, das kann man ja auch nicht alles.
Kannst nicht pauschalisieren.
Aber ne, so, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber gesprochen und wir haben beide so gesagt, so ey, so viele Verwandte, die wir kennen, die würden, glaube ich, erstmal was weiß ich, was im Wartezimmer dann auch noch Person XYZ vorlassen, bevor die selbst irgendwie drankommen, weil sie denken so, ja, okay, ich bin ja jetzt gar nicht so krank und sowas oder ich habe jetzt nicht so ein Riesenproblem, geht ihr mal vor. So, weißt du, das ist halt, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwas, was man kulturell einfach so ein, und besonders die Iraner mit ihrem Torruf und das Individuum steckt zurück für jeder Mann oder jeder Frau auch, die einem begegnet.
Ja.
Da macht das irgendwie einfach total, total Sinn. Wenn du jetzt daran denkst, nervt dich das? Weil ich, als ich mit dieser Freundin darüber gesprochen habe, habe ich noch so gedacht, mich nervt das richtig, diese Einstellung.
Ja, mich auch, weil ich bin halt gar nicht so. Ich denke mir, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt und dann will ich aber auch genau in der Reihenfolge drankommen, in der ich mich da angestellt habe. Also ich bin da, glaube ich, sehr anders als die meisten IranerInnen. Aber ich kenne das tatsächlich, weil du es gesagt hast, du kennst es auch von deinen, keine Ahnung, aus deinem Umfeld oder so. Auch gerade was so zu Psychologen gehen angeht, habe ich jetzt schon ein, zweimal gehört von Bekannten mit iranischem Background, dass die sagen, ja, eigentlich würde ich schon gern zur Therapie, aber es gibt ja auch Leute, denen geht es ja noch viel schlimmer als mir. Da brauche ich das nicht so oder muss es nicht so dringend in Anspruch nehmen. Und da denke ich mir, nee, es reicht, bastelige. Weil wenn du doch selbst das Gefühl hast, du könntest zum Beispiel zur Therapie gehen und brauchst das gerade, dann mach es bitte und steck nicht zurück. Das ist sowas von Torruf und das nervt mich. Das mag absolut. Ich nicht.
Aber ich glaube, vor allen Dingen in Bezug auf so diese begrenzten Therapieplätze, die es ja leider gibt, da denken das, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Ne?
Viele,
aber klar, bestimmt nicht nur mit jeder vielleicht Background, ne? der das Gefühl verspürt, ich bräuchte Hilfe in dem Bereich, sollte das wahrnehmen. Mich nervt das tatsächlich. Ich bin jetzt nicht, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so die direkt zum Arzt läuft. Ich denke so an letzte Woche, ich weiß. Du meinst so, geh zum Arzt. Und ich so, oh, ja, okay. Aber klar, mich nervt es in dem Sinne, wenn Leute zu viel zurückstecken. Absolut.
Also ich kenne das vielleicht von mir, habe ich so ein bisschen diese Angewohnheit, dass ich dann vielleicht denke, oh, ich bin zwar ein bisschen krank, aber auch nicht so sehr. Ach, dann gehe ich mal lieber zur Arbeit, bevor jetzt jemand auf der Arbeit fehlt und die jetzt eine Person zu wenig haben.
Das denke ich
auch. Das habe ich in mir. Aber das haben, glaube ich, viele einfach. Aber du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du über das Thema Arbeitsmoral, Arbeitsdruck, Bildung und so weiter gesprochen hast. Also ich meine, wir haben ja schon oft jetzt hier auch scherzeshalber erwähnt, wie sehr sich iranische Eltern zum Beispiel auch Akademikerkinder wünschen. Ja, also ich habe zum Beispiel gehört hier, werd doch bitte Anwältin oder Ärztin oder was weiß ich, Ingenieure und so weiter. Aber kann man das so belegen?
Ja,
richtig.
Also das kann man tatsächlich und das finde ich auch so krass. Also ich meine, wir haben ja am Anfang der Folge jetzt eben auch so darüber gesprochen, dieses mehr beweisen müssen, weil man vielleicht einen zum Beispiel sprachlich oder so nicht 100% perfektes Deutsch noch kann, wenn man hier als Migrant hinkommt oder ja, einfach sich aus seiner Heimat irgendwo anders hin bewegt hat, um etwas anderes zu erreichen. Und das gibt es tatsächlich auch in Studien sehr, sehr häufig belegt. Und ich habe mich echt in dieser Recherche so ein bisschen gefühlt wie an der Uni, wie der Nahal, weil ich habe so viele so Paper gelesen und dachte so, mein Gott, ey, Masterarbeit, here I am back again. Aber es gibt etwas, an dem ich so ein bisschen hängen geblieben bin und das war der Aspiration Achievement oder das Aspiration Achievement Paradox. Und das bedeutet jetzt relativ einfach heruntergebrochen, sorry, ich habe nicht hunderttausende Paper gelesen und keine empirische Studie gemacht, aber es bedeutet heruntergebrochen, dass tatsächlich Migrationsfamilien eine höhere Bildungsaspiration haben als Familien ohne Migrationshintergrund. Mhm. Bedeutet, die erwarten tatsächlich auch eine höhere Bildung, bessere Zukunftsaussichten und so weiter für ihre Kinder, aber auch für sich selbst. Und das ist tatsächlich unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die Schulleistung ihrer Kinder ist. Und paradox wird es genannt, weil immer noch historisch belegt, Familien, die einen Migrationshintergrund haben, oftmals niedrigere sozioökonomische Hintergründe haben. Also, weiß ich nicht, jemand, der, ich meine, das, ja, jemand, der zum Beispiel vor einem Jahr nach Deutschland gekommen ist mit seiner Familie und die Kinder sind jetzt hier in der Grundschule, ist ja vielleicht klar, dass die zum Beispiel sozioökonomisch ein bisschen schwächer aufgestellt sind als eine Familie, die einfach hier ihr seit Lebtag lebt. Man würde ja aber jetzt davon ausgehen eigentlich, dass zum Beispiel, wenn die Kinder schlechtere Noten dann in der Schule haben, weil sie zum Beispiel jetzt noch nicht perfektes Deutsch sprechen, dass die Eltern auch nicht so viel erwarten von denen und sagen so, naja, okay, wir sind ja gerade erst eingewandert und so weiter und so fort. Du musst jetzt auch nicht eine super Note schreiben. Aber dem ist halt nicht so. Und deswegen wird dieses Aspiration-Achievement-Paradox halt auch Paradox genannt. Denn die Menschen migrieren ja aus einem bestimmten Grund. Die haben ja, die haben ja einfach diesen Wunsch, ganz, ganz oft, wenn es jetzt nicht aus einer Flucht heraus passiert, nach etwas einfach Besserem, nach dem sie sich sehen.
Sie wollen ja ein Studium, bessere Jobs, eine bessere Zukunft, weil es ja eben in den Ländern, aus denen sie quasi weggehen, weil es da keine Zukunft gibt, weil da ständig nur Krieg ist, weil da, oder ich kenne das ja auch aus Leuten, die aus dem Iran herkommen. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist im Iran so heftig. Das heißt, wenn du da keine Chancen hast, wenn dein Abi nicht gut genug ist dort, dass du studierst, dann hast du gar keine Chance zu überleben, weil diese Mittelschicht, die wir hier haben, mit so Normalo-Jobs, ne, die du und ich ja auch ausführen, das gibt es da ja nicht. Und deswegen, klar, ne, deswegen gibt es auch höhere oder hohe Ansprüche an die Kinder und viele sehen dann diesen eben als sozioökonomischen Rückschritt an, als Preis für die Migration an, so, und erwarten und wünschen sich das eben für ihre Kinder, dass es weiter aufwärts geht oder auch, dass die Kinder bessere Chancen haben als die Eltern, die sie eben nicht damals im Heimatland, sage ich jetzt mal, hatten. Und das ist ja einfach auch so, dass Eltern sich ja für die Kinder immer noch etwas Besseres wünschen, als sie es jemals hatten. Kenne ich auch von meinen Eltern übrigens.
Absolut, ich auch.
Und ja, das geht ja dann immer so weiter und so weiter. Also ich glaube, das wird ja bei uns nicht anders sein, wenn wir mal Kinder haben. Wir wollen ja dann bestimmt auch, dass unsere Kinder noch besser aufwachsen und wow, mehr als wir und ja. Obwohl es uns ja auch super geht und ging und ja.
Absolut. Ja, und wenn man dann, wenn ich jetzt so nachdenke, dass zum Beispiel meine Eltern zum Studieren nach Deutschland auch gekommen sind, um einfach bessere Chancen zu haben, dann ist das ja auch irgendwie verständlich, dass sie sich das Gleiche und noch Besseres für ihre Kinder wünschen und dann dementsprechend auch eine hohe Aspiration an deren Bildung und an deren Arbeitsmoral und so weiter auch haben. Und dass sich das dann irgendwie über Generationen auch, ja, auch in gewisser Weise vererbt. Und auch da habe ich nicht diesmal eine Studie gelesen, sondern einen Talk gehört von Matze Hilscher und Aladin El Mafalani, den ich wirklich großartig finde. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber bestimmt. Und die haben nämlich in einer Folge von Hotel Matze mit ihm auch darüber gesprochen. Und da hat Aladin auch gesagt, es gebe Studien, in denen zum Beispiel klar wird, dass Kinder von Menschen, die eingewandert sind, ein größeres Verantwortungsbewusstsein verspüren, es zu schaffen, es zu etwas zu bringen und bestimmte Dinge zu erreichen. Also, dass je höher zum Beispiel die Erfolgserwartung auch der Eltern an ihre Kinder ist, dass es dann aber auch wahrscheinlicher ist, dass diese Kinder Erfolg haben. Und das fand ich irgendwie krass, weil einerseits hat er so gesagt, so, naja, das ist auf der einen Seite natürlich auch Druck für die Kinder, ne, ja, immer so
für, sagen. Ja.
Den Eltern so beweisen zu wollen, so ey,
ja,
ihr habt, sage ich jetzt mal, euer Leben, zum Beispiel, ich spreche jetzt einfach mal vom Iran, ihr habt im Iran euer Leben aufgegeben, ihr habt hingenommen, dass ihr eure Familie nicht seht, eure Brüder und Schwestern, vielleicht einmal im Jahr, dass ihr euch so früh verabschiedet habt von eurem Leben, eurer Realität und allem und eurer Kultur, um quasi auch uns irgendwann was Besseres zu ermöglichen.
Ja.
Klar hat man dann auch einen Druck, das leisten zu wollen. Ja. Aber dann dieser zweite Aspekt, den er genannt hat, dass es dann, dass je höher diese Erwartung auch ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit auch ist, dass die Kinder Erfolg haben. Aber er hat...
Also ich kann mir das schon vorstellen, ja, dass der Ehrgeiz dann so geweckt wird, ne? Weil es eben genau dieses, oh mein Gott, danke, dass ihr mir das ermöglicht. Deswegen, ja, zeige ich es dir erst recht oder zeige ich es euch erst recht.
Mhm.
Aber trotzdem finde ich... Ey, es gibt ja auch wirklich viele Kinder, sorry, da muss ich es mal kurz reingrätschen. Ja. Es gibt auch einfach viele Kinder, die können halt überhaupt nicht mit Druck umgehen oder die können halt nicht gut lernen oder in der Uni sein oder was auch immer. Und dann ist halt dieser Druckaspekt halt schon nochmal next level.
Ja, sehr krass. Vor allen Dingen, wenn, ich meine, wir haben das ja scherzeshalber, wie du eben schon gesagt hast, oft gesagt, so mit, werd doch Arzt oder Ärztin und Ingenieurin und Rechtsanwältin, bla bla bla. Aber ich meine zum Beispiel, unsere Eltern haben uns ja trotzdem die Freiräume gelassen, jetzt zum Beispiel Journalismus zu machen. Es gibt ja aber genug Familien, wo halt wirklich dieser Druck besteht, so, nee, nee, du musst das und das machen und dann stelle ich mir das
oder
schon.
Oder at least, du musst studieren.
Ja, ja.
Ausbildung geht gar nicht oder so, ne? Kann ja sein.
Und es muss ja einfach nicht jeder studieren, um es zu irgendwas zu bringen. Nee. Also vor allen Dingen in einer Zeit, wo irgendwie 90% der Leute irgendwie was studieren, ist es irgendwie eh alles nochmal anders geworden. Aber ja, da hast du absolut recht, dass es dann, dass dieser Druck wahrscheinlich für sehr, sehr viele Menschen sehr, 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 sehr hoch ist.
Belastend auch ist.
Ja, ja, total belastend. Ja, total krass. Irgendwie. Aber irgendwie so voll das spannende Thema, dass man natürlich auch irgendwie viel tiefer noch, oder worauf man natürlich viel tiefer noch eingehen könnte. Weißt du, wie er das übrigens auch begründet hat oder mit welchem Beispiel er es begründet hat? Und da habe ich auch gedacht, ach ja, macht total Sinn. Mit diesen Erfolgserwartungen und dass die Kinder dann auch wahrscheinlicher Erfolg haben. Zum Beispiel USA. Also absolutes Einwanderungsland, das sind ja alles Iren, Deutsche, Schotten, was weiß ich was.
Ja.
Und die natürlich die einheimischen
ja,
Ureinwohner der USA. Aber dass in so einem Einwanderungsland, was sehr, sehr dynamisch ist und wo es eigentlich sehr, sehr viel von vielen Menschen um Selbstverwirklichung geht, dass da einfach so Arbeitsgeist und I'm gonna work for my dream und so the American Dream einfach eine Riesenrolle spielt. Und das macht ja absolut Sinn, auch aus dieser Historie.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein stell dir mal die jungen Leute, die da vor, ich meine, da sind auch nicht alle Leute reich. Und allein wie viel Kosten an einer Uni zu studieren, und nicht mal Uni, sondern College, ne? Also sogar so ein Zwischending, ne? Allein da muss man ja so viel Geld zahlen und die Leute nehmen Schulden haufenweise auf, damit sie trotzdem eben studieren, weil sie eben ihre Träume oder die Träume auch der Eltern verwirklichen möchten.
Mhm.
Aber oft ist es trotzdem so, dass migrantische Kinder eben ein bisschen bildungsbenachteiligter sind als nicht-migrantische Kinder.
Mhm.
Wie war es bei dir in der Schule, Jassi? Wie war das?
Also ich bin ja, also Grundschule war ich in einer, also meine Grundschulzeit war in einer Schule, wo sehr, sehr viele migrantische Kinder waren. Also ich glaube, wir waren, 85% mit Migrationshintergrund aus diversen unterschiedlichen europäischen und nicht-europäischen Ländern. Und auch da war der sozioökonomische Status von vielen Leuten einfach sehr, sehr unterschiedlich, gut oder schlecht. Und ja, ich meine, Freundinnen von mir sind zum Beispiel auch Lehrerinnen und die erzählen das immer wieder, dass es natürlich einfach schwierig ist, was Sprache zum Beispiel angeht, was aber auch irgendwie zum Beispiel Verständnis von Eltern angeht.
Ja, ich wollte sagen.
Lernen, Hausaufgaben, inwiefern können die Eltern zum Beispiel so gut verstehen, was die Lehrer, Lehrerinnen wollen von ihren Kindern, wenn die zum Beispiel mal so einen Brief mit nach Hause bekommen. Dinge, mit denen sich Kinder teilweise rumschlagen müssen, wie zum Beispiel, ja, ich muss jetzt hier diese ganzen Dokumente für meine Eltern übersetzen und so weiter. Ne? Sowas
ja,
hast du ja auch mal
ja,
erzählt.
Ja, voll.
So, das Stimmt. ist, ich glaube, das macht auch wahnsinnig viel aus. Und bei uns in der Grundschulklasse war das tatsächlich so, dass, ja, dass man das schon auch ein bisschen gemerkt hat. Das waren natürlich auch noch andere Zeiten, so in den 90ern. 92 bin ich ja geboren, dann dementsprechend 97 auf die Grundschule gegangen. Aber, also ja, ich hatte immer so viel Bock, irgendwie zu lernen in der Grundschule. Ich war total der Streber, voll. Meine Cousine und ich also, wollten immer so, ganz viel lernen. Aber
okay, so war ich nicht.
Ja, oh, schlimm.
So war ich nicht. Aber nee, bei meinen Schulen, bei allen Schulen, auch Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe, war immer so, dass viele Menschen oder Kinder mit Migrationshintergrund da waren. Also ich habe mich jetzt irgendwie nie so anders gefühlt oder so. Das habe ich auch schon mal gesagt in vorherigen Folgen. Aber ich hatte halt auch einfach das Glück, dass meine Eltern mir eben auch bei den Hausaufgaben helfen konnten, für Arbeiten, Lernen helfen konnten und so weiter. Ob es was gebracht hat mit der Lernmethode meines Vaters, weiß ich jetzt nicht. Liebe Grüße.
Liebe Grüße auch an meinen Papa. Tachte.
Bei Mathe. Ja, da hat er gesagt, warum verstehst du das nicht? Oh, das ist Gott. Doch nicht so schwer. Und ich so, ich verstehe es halt nicht. Ja, da hatte ich irgendwann Nachhilfe, aber egal, andere Story. Nee, aber bei mir in der Schule war das schon, also woran ich das tatsächlich gemerkt habe, dass so es Familien mit Migrationshintergrund gibt, war immer dieses auf Klassenfahrt fahren. Das durften viele Kinder mit ausländischem Background, durften das viele Kinder nicht.
Stimmt.
Und ich durfte aber immer und dann war dieses, da habe ich mich immer gefragt, krass, warum darf sie jetzt nicht? Und da war es damals so, boah, weil da jetzt auch Jungs mitfahren oder ne? Gab verschiedenste Gründe,
ja.
Aber das war so der Unterschied, der mir am meisten aufgefallen ist. Und natürlich dieses, wie du schon sagst, dieses, oh ja, wir kriegen einen Brief mit nach Hause, aber dann hat eine Freundin oder eine Klassenkameradin gesagt, ja, meine Eltern verstehen das eh nicht, so, ich muss übersetzen, da kann ich ja auch jeden Scheiß erzählen, so ungefähr. Und das, ja, das finde ich halt dann schade daran, sage ich jetzt mal, dass es da so Kommunikationsunterschiede gibt, aber ja. Nee, ich finde das Thema auch sehr interessant. Also es war jetzt sehr so studienlastig
ja,
und so.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde es sehr interessant. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir jetzt nicht mehr nur über den Iran sprechen möchten, sondern ja auch mehr auf andere Migrations- oder ja, Diversitätsthemen im Allgemeinen gehen. Und also ich fand es mega und ich hoffe, den Leuten da draußen gefällt das auch oder interessiert das auch.
Ja, ich hoffe auch. Wie gesagt, das war jetzt, das waren jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Infos und so. Und man kann natürlich auf alles irgendwie nochmal näher eingehen. Also wenn ihr Feedback habt, immer gerne an uns. Und auch wenn ihr ähnliche Erfahrungen gehabt habt, mich würde das wirklich interessieren, ob das jetzt, also klar, es gibt Studien, die das belegen, aber ich finde natürlich irgendwie so subjektive Beispiele auch immer irgendwie spannend. Also wenn ihr was teilen wollt, immer sehr gerne. Ihr findet alle Infos dazu wie immer in den Shownotes und ich sage bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss.
Chodafes!
Tschüss!
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.